Da sind wir wieder, dritte Episode vom Petspot.
Richtig, Petspot, nicht GFL-Pod, Felix.
Ja, ich war kurz davor, mich zu verplappern, weil der GFL-Pod ist jetzt nicht so lange her, gefühlte 5 Stunden, dass wir den aufgenommen haben. Aber heute endlich wieder die dritte Episode vom Petspot. Ja, und Christian, wie geht's dir?
Mir geht's eigentlich ganz okay. Nach wie vor immer noch das andere Mikro, aber du hast mir letzte Folge schon gesagt, nicht so viel darüber reden.
Genau.
Nein, mir geht's ganz gut. Ich bin ein bisschen matschig. Ich war heute etwas länger in der Sonne und ich tendiere dazu, gerne mal so einen leichten Sonnenstich zu bekommen. Und das ist, glaube ich, bei mir heute auch passiert. Das ist so das Leid der hellhäutigeren Bevölkerung, sag ich mal. Ne? Also du leidest ja auch darunter, dass du nicht so sonnenresistent bist, sagen wir mal.
Ja, aber ich bin eh im Büro, da kann ich, passiert mir nichts.
Ja, das stimmt, da hast du recht.
Von daher gönne ich es dir fast schon, Christian.
Ja, ich wollte eigentlich so ein bisschen die Vorbereitung für die Folge im Freien machen, habe meinen Laptop mit rausgenommen und das hat sich dann etwas schwierig gestaltet. Zum einen, weil ich nicht in diesen blöden Unity Media Hotspot reingekommen bin, weil ich die Zugangsdaten nicht hatte, und als ich es dann rausgefunden habe, bin ich trotzdem nicht reingekommen. Warum auch immer, ich vermute mal, dass irgendwie schon zu voll war oder so. Und dann habe ich einfach mit ein bisschen die Sonne genossen und ein bisschen in meinem Crunching Numbers Buch gelesen, das ich übrigens nur allen empfehlen kann, wenn ihr mehr über das Salary Cap lernen wollt.
Ja, aber heute geht es ja im Petspot um ganz handfeste Dinge. Wir könnten die Folge eigentlich auch unter das Thema stellen. Ist es ja das Anfang vom Ende in New England? Ist die Dynastie, die Ära vorbei? Die glorreichen Jahre liegen sie hinter uns. Was ist los? Starten wir vielleicht einfach mit dem Wichtigsten. Wir haben natürlich viele, viele Fragen auch gesammelt, die alle schön uns auch gestellt haben. Vielen Dank dafür. Werden wir auf jeden Fall auf alles eingehen oder zumindest versuchen wir es auf alles einzugehen. Aber das momentan Interessanteste ist ja, was du heute getwittert hast, Christian, mit Tom Brady. Klär uns auf. Für alle, die es nicht gesehen haben.
Ja, sag mir noch mal eben schnell, was habe ich getwittert?
Okay, du warst echt ein bisschen zu lange in der Sonne. Ja, du hast geschrieben, dass beziehungsweise Adam Schefter zitiert, der Tom Brady sich noch nicht offiziell dazu bekannt hat, in 2018 der QB der New England Patriots zu sein.
Wobei da muss ich zu sagen, ich habe nicht umsonst diesen Smiley gewählt, weil ich doch so eine Spur genervt werde mittlerweile davon. Ich habe so ein bisschen, ich habe so zunehmend mehr das Gefühl, dass da die Patriots mal wieder genommen werden, weil die einfach solide Klicks bringen, solide Aufmerksamkeit quasi generieren können und dass da wirklich alles ausgereizt wird, was ausreizbar ist. Und so habe ich so ein bisschen das Gefühl jetzt auch mittlerweile bei den Patriots, weil wenn man sich das mal genau anschaut, was in den ganzen, also wir gehen das ja gleich sicherlich nochmal detaillierter durch, aber wenn man sich genau anschaut, was dann immer so an Infos drin sind, sind es halt immer die ominösen unbenannten Quellen nahe der Person so ungefähr, plus Spekulation oder so, aber am Ende ist es halt nicht wirklich nichts Zählbares dabei quasi, und ich habe irgendwie das Gefühl, wenn der Konflikt größer werde, beziehungsweise vielleicht habe ich auch einfach die Hoffnung, wenn dieser Konflikt wirklich so wäre, wie er geschildert ist, dass wir dann auch Aktionen sehen würden. Also nicht nur irgendwelche Reports, die darüber gefallen werden, sondern dass dann auch noch andere Dinge quasi auftreten würden.
Was meinst du mit Aktionen?
Ja, dass Handfesteres quasi an die Presse durchsickert, zum einen. Und zum anderen, gut, dass jetzt dass Tom Brady bei den Team Activities jetzt nicht dabei war, ist jetzt gar nicht mal so unwahrscheinlich. Das hat er, glaube ich, 2008, 9 und 10 oder so. Da war er, glaube ich, auch nicht da. Da fing das gerade an, dass seine Kinder geboren wurden und hat sich dann da mehr um die Familie gekümmert. Also nicht unbedingt so neu. Mit Gronkh. Ja, also da wirkt das eher so ein bisschen so auf mich, als wenn er vielleicht doch einfach auch nur ein bisschen mehr Geld haben möchte. Dementsprechend, ja, was könnte anderes Größeres passiert sein? Ja, einfach wirklich, dass Tom Brady an die Presse selber was durchsickern lässt, irgendwie eine Nachricht rausgibt. Und weil er will ja auch irgendwie ein bisschen Leverage, wie nennt man das auf Deutsch, seine Verhandlungsposition stärken. Also wenn wirklich ein Problem da wäre, dann würde er, glaube ich, anders reagieren als so, wie es jetzt ist.
Ja, glaube ich auch. Also für mich ist es alles relativ ruhig. Also du hast ja auch selber heute noch getwittert, dass du irgendwie sagst, so, du wirst doch ein bisschen nervöser. Mhm. Ich bin eigentlich relativ entspannt, was diese Sachen angeht. Also Brady wird nicht jetzt aufhören. Also er wird die Saison spielen und ich bin auch fest davon überzeugt, dass er nächste Saison spielen wird, weil das wäre eine 360-Grad-Wandlung, keine Ahnung, wenn Tom Brady jetzt wirklich aufhören würde. Bei allem, was wir von Tom Brady in den letzten Jahren, jetzt in Jahrzehnten gesehen haben, spricht nichts dafür, dass er jetzt aufhört. Und die Dokumentation, die ja auch bei Facebook zu sehen war, auch da spricht eigentlich nichts dafür, dass Brady aufhören würde. Am Ende diese letzte Folge mit dem nach dem Super Bowl-Loss, da ist er dann so ein bisschen, ja, ich gucke jetzt natürlich auf alles in einem anderen Licht und Familie ist wichtig und die haben mich so toll aufgemuntert und ich muss erstmal Abstand jetzt gewinnen. Aber die Folgen davor, die vier Folgen, die waren halt voll davon, dass er quasi einfach 365 Tage den Sport lebt und eigentlich nichts anderes macht. Außer jetzt abgesehen von der Familie und seinen Endorsement-Sachen, aber zu 90% beschäftigt er sich mit Football. Und ich kann mir, also diese Lücke, die er dann sich selber schaffen würde, die wäre einfach viel zu groß. Also ich glaube nicht, dass er aufhören würde. Die Angst bei ihm, nicht mehr den Football zu haben, die ist viel zu groß, als dass er jetzt sagen würde, ich hänge die Schuhe an den Nagel, weil ich jetzt irgendwie ein Problem habe mit Bill Belichick, wenn das überhaupt stimmt. Hm. Ich darf Alex Guerrero nicht mehr ins Team reinholen. Das sind Sachen, die bringen ihm im Endeffekt auch nichts, weil was macht er, wenn er keinen Football mehr spielen kann?
Ja, das stimmt. Wobei, gut.
Er hat also aber...
Man muss halt überlegen, was hat sich geändert? Ich glaube, Bill Belichick, also die beiden sind jetzt seit 18 Jahren zusammen als professionelles Arbeitspaar, wenn du so möchtest, ne? Es ist, glaube ich, relativ bekannt, dass die beiden immer wieder sagen, ja, ich hätte keinen Coach lieber als ihn, ich hätte keinen Quarterback lieber als ihn. Das ist so die einfachste Liebeserklärung, die man machen kann, wenn man dann irgendwie, wenn von einem erwartet wird, dass man eine Liebeserklärung abgeben muss. So habe ich das immer gefühlt. Wenn man sagen würde, ja, es gibt, und vor allem das halt immer wieder in dem gleichen Tonfall sagt, ne? Also über Jahre lang sagt Bill Belichick immer so, ja, nee, es gibt keinen Quarterback, mit dem ich lieber zusammenarbeiten würde. Mhm. Und Tom Brady macht es sehr ähnlich. Und man hat das auch schon aus mehreren Quellen gehört, dass die beiden sich häufig treffen. Ne? Also auch, das ist ja auch immer dieser Bill Belichick-Trick. Er sagt halt immer, wir sehen uns regelmäßig oder so. Auch wenn er dann zum Beispiel gefragt wird, ob die beiden ein privates Verhältnis haben. Aber schlussendlich ist dieses, sie sehen sich gegenseitig, das ist dann eher so dieses professionelle Treffen, Gameplan, Durchsprechen und so weiter. Und ich glaube nicht, dass die beiden, ich bin davon überzeugt, dass die beiden keine Freunde sind.
Nein, auf keinen Fall, die sind keine Freunde. Die sind auch viel zu unterschiedlich, um Freunde zu sein.
Ja, das stimmt sicherlich auch. Allerdings ist halt die Sache, es hat halt 18 Jahre funktioniert. Und wenn man jetzt gucken möchte, okay, was hat sich verändert, beziehungsweise gibt es jetzt ein riesiges Problem, da muss sich ja was verändert haben. Und was hat sich verändert? Die Kinder, gut, die sind jetzt seit ungefähr 2008 dort, das heißt, die
sind kein Grund.
Nee, die sind jetzt nicht neu. Ne? Was neu sein könnte, ist, dass Giselle zunehmend mehr Tom Brady, ja, weiß nicht, zumindest wirkt es so, als wenn sie Tom Brady dazu bewegen wollte, doch langsam mal aufzuhören mit dem Sport. Das könnte sich ein bisschen geändert haben, also den Druck, den er von seiner Familienseite aus bekommt. Auf der anderen Seite hat er halt dieses Business Venture mit Alex Guerrero, mit TB12, von dem er offensichtlich zumindest überzeugt ist, dass er damit viel Geld verdienen kann, wenn er nicht sogar davon glaubt, dass es das Second Coming of Jesus ist und die ganze Welt damit heilen kann. Ne?
Ja, aber was Tom Brady halt antreibt, ist nicht ein Kochbuch rauszubringen. Tom Brady antreibt, ist halt jede Woche Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag auf dem Trainingsplatz zu stehen, da das Beste zu geben, da weiterzukommen, zu lernen und am Sonntag im Spiel zu gewinnen. Das treibt ihn an. Also ich glaube nicht, dass es ihn antreibt, jetzt irgendwie einen Smoothie zu mixen und dabei fotografiert zu werden.
Das meinte ich eben. Das meinte ich auch. Also ich glaube nicht, dass er das TB12 aus Geldgründen macht, sondern aus wirklich persönlicher Überzeugung, dass es die beste Art ist, quasi sich sportlich zu verhalten beziehungsweise zu ernähren. Und das ist nämlich dann der Punkt, wenn er TB12 weiterführen möchte. Das ganze Ding basiert ja darauf, quasi, also er koppelt den gesamten Erfolg seines Konzepts ja daran, dass er auch im weiteren Alter noch erfolgreich ist. Weil jetzt ist er 40 und war im Super Bowl. Das hat, glaube ich, Brett Favre, ich glaube nicht, dass er im Super Bowl war, das glaube ich nicht, aber er hat mit 40 auch noch gut gespielt. Und
Playoff.
Er müsste dann ja quasi unter Beweis stellen, dass seine Methode besser ist, ne? Und das kann er halt nur, indem er halt sagt, okay, ich habe es länger als andere geschafft. Das ist definitiv das Hauptverkaufsargument meines Erachtens. Und das könnte er nicht erreichen, wenn er jetzt aufhört.
Ja, eben. Und was du angesprochen hast mit Bill Belichick, das ist keine freundschaftliche Beziehung, aber was man hört, was man immer wieder liest, ist eben, dass sie sehr, sehr, also häufig sich treffen, sich sehr fachlich schätzen. Es ist ja auch ganz ganz schön, diese eine Szene. Das ist nur eine Szene, aber wenn man dem Glauben schenken darf, ist das eben eine wöchentliche Routine auch bei den beiden. In der Dokumentation, ich glaube, die ist von 2009 auch, Football Life über Bill Belichick, wo sie quasi in dem Büro von Bill Belichick sitzen und analysieren vor dem Spiel gegen die Ravens, wie sie Ed Reed in Safety bearbeiten können, wie sie quasi Gameplan gegen ihn. Und in dem Moment merkt man, dass die beiden sich niemals auf ein Bier treffen würden, weil die total unterschiedlich sind, aber in ihrer fachlichen Kompetenz sich einfach schätzen und wissen, dass sie voneinander lernen können und dass der Erfolg auch nur darauf basiert, dass beide eben da sind und miteinander arbeiten. Von daher glaube ich es einfach nicht. Also meine Prognose ist immer noch, dass Bill Belichick eher gehen würde in ein, zwei Jahren als Tom Brady. Und Tom Brady würde auch nicht freiwillig gehen, er würde quasi irgendwann überzeugt werden müssen von seiner Frau, die dann ja wirklich sozusagen in Sportrente zu gehen, um dann seinen anderen Kram zu machen. Und wie gesagt, von dem anderen Kram, das, wenn man sich seine Historie anguckt, seit dem College da, High School in San Mateo, hat er immer diesen Drive gehabt, der Beste zu werden und das allen unter Beweis zu stellen. Und damit ist er einfach nur nicht fertig in seinen Augen, obwohl man jetzt natürlich sagen kann, okay, ist der beste Quarterback aller Zeiten, aber in seinen Augen gibt es halt noch viele Sachen, die er erreichen möchte, und er möchte quasi in allen Listen seinen Namen sehen, und das treibt ihn an.
Ja, da hast du recht. Das ist auch nochmal ein anderes Argument dabei. Er ist jetzt in vielen Listen. Ich glaube, er kann sogar theoretisch Manning in diesem Jahr überholen in der Yards-Liste, glaube ich. In der Touchdown-Liste wird er noch einige Jahre brauchen. Du musst gleichzeitig auch aufpassen, dass Drew Brees im Prinzip eher aufhört als er. Ich glaube, das ist wichtig dafür, weil er ist im Moment, glaube ich, vor ihm. Das sind sicherlich auch Dinge, auch wenn er selber mal sagt, individuelle Erfolge sind mir nicht wichtig. Das ist immer so seine Standardantwort, wenn er gefragt wird, wie er es findet, dass er den MVP gewonnen hat. Aber, und Super Bowls, ne? Ich meine, auch realistisch betrachtet, er hat auch immer noch eine sehr gute Chance, noch einen Super Bowl zu gewinnen. Dementsprechend, ja, da hast du nicht Unrecht. Und dieses Professionelle ist halt auch was, ist ja nicht von Anfang an so. Es war ja nicht so, dass er jetzt irgendwie 18 Jahre unter Rex Ryan trainiert hat und jetzt kommt auf einmal so ein grumpy Head Coach daher, der so oldschool-mäßig mein Wort ist Gesetz quasi regiert. Das war ja immer schon so. Und deswegen versuche ich halt zu gucken, okay, was hat sich geändert, ne? Und da kann ich im Prinzip eigentlich nur, Alex Guerrero auf der einen Seite vielleicht und auf der anderen Seite Family.
Und, ja, ich glaube, es ist die Family in erster Linie bei ihm. Also dieses Alex Guerrero-Ding, ob der Typ jetzt irgendwie in seinem komischen Therapiezentrum da drei Häuser weiter ist oder im Lockerroom ist, das ist ja auch völlig egal. Also
ich meine, ich hätte auch gelesen, dass er sowieso quasi wieder Zugriff bekommen hat, oder irgendjemand aus der Organisation, wenn es nicht sogar Belichick selber, hat, glaube ich, gesagt, dass das sogar nicht stimmte oder so. Das war ja dann im Zuge dieses Seth Wickersham-Reports. Darauf beruft sich ja irgendwie mehr oder weniger alles, ne? Also diese ganzen Reibung innerhalb der Organisation.
Ja. Ja, die Frage ist dann halt für mich, okay, ist Gronkh quasi nur so ein Beifang, wenn man so will, was diesen ganzen Kram angeht, diesen ganzen Stress, der ja offensichtlicher da ist, ist Gronkh einfach nur quasi so attached an Brady, hängt eben so Brady hinterher und sie haben wirklich offensichtlich irgendeine Freundschaft. Auch das ist ja ganz interessant in dieser Dokumentation. Nach dem, ich glaube, Jaguars-Spiel, als Brady Gronkh direkt auch anruft, noch aus dem Auto raus und ihn fragt, wie es geht und so weiter und so fort. Wenn die beiden wirklich so eine enge Freundschaft haben, könnte ich mir halt auch vorstellen, dass Gronkh halt sich einfach dranhängt und halt ein bisschen mitmacht und halt sich, glaube ich, auch ganz wohl fühlt in dieser Rolle, in der er sich gerade befindet.
Ja, sehe ich auch schon so. Weil, wenn wir uns zurückerinnern, es gab, ich glaube, das habe ich auch hier schon mal im Podcast gesagt, dieses Zitat von Gronkh, als die Patriots mit 2-2 in die Saison gestartet sind und Gronkh eben nicht zur Verfügung stand und er dann zurückkam und dann quasi angefangen hat zu dominieren und dann wurde er auch gefragt, so, okay, wie ist es, bist du froh, wieder hier zu sein? Und er hat gesagt, so, ja, ich wollte in erster Linie einfach nur 12 look like 12 again. Also, er wollte halt Brady wieder zu seinem alten Selbst quasi zurückverhelfen mit seinen Skills, die ja auch nicht wenig sind. Und zum anderen, jetzt habe ich gerade den Faden verloren.
Also auf jeden Fall, wenn Brady sagt, hey, Gronkh, wir spielen hier noch 2-3 Jahre, dann macht Gronkh das. Also, keine Ahnung,
ja.
Vielleicht schätze ich das auch völlig falsch ein und Gronkh hat wirklich eine eigene Meinung, aber das macht für mich nicht so einen Eindruck, weil auch Gronkh, er äußert sich ja auch überhaupt nicht. Also, also es gibt von Gronkh kein Statement, warum er beispielsweise jetzt nicht bei den sozusagen freiwilligen Workouts dabei ist. Da gibt es gibt's kein Statement von ihm. Warum ist er nicht dabei? Er riskiert quasi $250,000. Und sonst jammert er immer, dass er nicht genug Kohle verdient. Also das ist überhaupt nicht stringent irgendwie. Also wenn in meinen Augen hängt sich Gronkh an Brady und will quasi mit Brady sozusagen so das Lager aufmachen der keine Ahnung, der guten Laune, die offensichtlich.
Ja, das ist nicht, ja, das ist eine sehr, sehr wahrscheinliche Varianz, also eine sehr wahrscheinliche Möglichkeit, dass das so sein kann. Es gibt ja auch so ein Zitat, dass irgendwie irgendeinem Reporter wurde von wieder einer ominösen Quelle berichtet, dass der Tight End Gronkowski ziemlich sicher ist, dass er zurückkehren wird, falls Tom Brady auch zurückkommt. Und ja, das ist halt auch wieder so eine Formulierung, ne? Falls. Also falls und das an Tom Brady zu koppeln. Ich weiß es nicht, ob die vielleicht insgesamt versuchen, irgendwie so eine, ja, wirklich eine Revolte anzuzetteln, offen quasi, ne, dass sich das Team gegen den Coach stellt. Oder ob es nur darum geht, irgendwelche individuellen Ziele zu verfolgen, für Gronkh halt mehr Geld zu verdienen. Also man hat ja im letzten Jahr gesehen, da hat Gronkh ungefähr, waren das nicht sogar 5 Millionen in Incentives extra bekommen?
Ja.
An irgendwelchen Bonifikationen, die er auch erreicht hat, die quasi komplett, ihm geschenkt wurden quasi, ne? Also gut, er musste die Stufen natürlich dafür erreichen. Ich glaube, er musste All-Pro werden.
Aber in Gronkhs, für Gronkh waren das im Grunde genommen Sachen, die waren relativ realistisch, wenn er einfach die Saison größtenteils durchspielt.
Das stimmt, ja. Er musste einfach nicht großartig viele Spiele verpassen und das hat er ja im letzten Jahr auch nicht. Dementsprechend ist es mehr oder weniger geschenktes Geld. Das heißt, da, wenn man darauf achtet, kann man davon ausgehen, dass Gronkh unzufrieden mit seinem Vertrag ist. Ich kann die Sichtweite auch verstehen, warum er unzufrieden mit seinem Vertrag ist, weil er meines Erachtens einfach auf einer ganz anderem Level spielt als andere Tight Ends in der Liga. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob er jemals der höchstbezahlte Tight End in der Liga war oder immer nur so knapp dran vorbeigeschraubt ist. Also irgendwie am Anfang war es, glaube ich, Jimmy Graham, der mehr verdient hatte als er. Und dann gab es noch zwischendurch den Thomas, der hatte, glaube ich, auch mal dann, als er seinen neuen Vertrag bekommen hat, als er aus Denver weg ist.
Ja,
glaube ich, auch mehr verdient.
Ja.
Und ja, und das ist so die Sache, ne? Und dann, ja, wenn wir jetzt mal ein bisschen wirklich schwarz sehen wollen, wie wahrscheinlich ist es, dass Bill Belichick Gronkowski wegtradet, ne? Wenn er einfach wirklich sagt, so, nee, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß. Ich schicke dich jetzt nach Cleveland, wie es ja ganz gerne ja, mit Leuten
macht, die er wohl nicht so gerne mag. Dass er nach Cleveland geht, ja, das war klar.
Nein, das war jetzt eher an Jamie Collins gedacht, den er ja relativ wütend weggetradet hat. Und der hat ja dann auch vermeintlich gesagt, dass er Jimmy Garoppolo nicht nach Cleveland traden wollte, weil er Jimmy Garoppolo zu gerne mochte. So, daher kam das jetzt.
Ja, also vielleicht, ja, könnte sein. Also ich könnte mir vorstellen, dass Gronk den Vertrag, den er jetzt in New England hat, wie gesagt, wenn er bei Brady, mit Brady weiterspielen kann, wird er den Vertrag erfüllen, aber darüber hinaus glaube ich nicht, dass er länger in New England spielen wird. Also entweder wird für Gronk dann wirklich der Weg in die Werbe- und Filmindustrie kommen oder irgendwie Wrestling-Promoter oder so ein Kram oder ja, vielleicht nochmal ein Trade, um nochmal ein Jahr richtig abzukassieren.
Mhm.
Aber wie gesagt, also die ganze Angst, dass das jetzt diese Saison schon passieren kann, die sehe ich nicht, weil dann wäre schon längst was passiert.
Ja, gut. Wir sind auch davon ausgegangen, dass Jimmy Garoppolo die ganze Saison bei den Patriots bleiben wird, als er quasi zu Beginn der Saison noch im Kader der Patriots war, ne?
Also meinst du, dass Gronk so ein Woche 4 Trade wird auf einmal?
Ja, also ja, wenn das passiert, dann wissen wir, dass wirklich die Kacke am Dampfen ist. Das ist auch so eine Sache, die ich noch dazu sagen wollte. Ich glaube, nächste Woche der Draft, ist doch nächste Woche, ne? Oder? Vertue ich mich. Ah, Gott sei Dank, ich freue mich drauf. Also zum einen freue ich mich unglaublich drauf, zum anderen wird die ganze Berichterstattung auch ein bisschen nervig, finde ich.
24/7
ja.
Durchgucken.
24/7, genau. Genau. Nee, im nächsten Draft werden wir sicher eigentlich einiges wissen. Wenn die Patriots anfangen und sagen, okay, wir nehmen unsere ersten beiden Picks, Pick 23, glaube ich, und 31, bundeln die zusammen und gehen an Position vielleicht ungefähr 10 hoch oder so. Ich glaube, das müsste ungefähr reichen, um da hinzukommen. Und wir draften uns, wie noch immer, Baker Mayfield, Josh Allen, Josh Rosen oder Sam Darnold, die natürlich dann wahrscheinlich auch nicht mehr da sein werden. Oder sie packen sogar noch einen Zweit- und einen Drittrunden-Pick oder so oder einen First-Round-Pick aus dem nächsten Jahr dazu, um, keine Ahnung, irgendwann in Position 4 zu kommen und mit Cleveland zu traden oder so. Wenn das passieren sollte, wenn wirklich so ein absolut extremer Move kommt von den Patriots, um hochzugehen und einen Quarterback zu draften, dann kann man davon ausgehen, okay, Bill Belichick geht nicht davon aus, dass Tom Brady vielleicht sogar seinen Vertrag bei den Patriots erfüllen wird.
Naja, das würde ich nur nicht mal sagen. Also wir können das auch aufgreifen, da schon mal ein erster Dank an eine Frage, die uns auf jeden Fall erreicht hat von Chris Böhaus, der uns da auch gefragt hat, nämlich genau das, was du gerade angesprochen hast, könnten die Patriots quasi hochtraden und da Josh Allen beispielsweise, der ja so von den Quarterback-Rankings momentan so an Positionen, ja, manche, obwohl das ist so durcheinander momentan, an manchen Mock-Drafts siehst du ihn dann sogar noch vor Darnold, in manchen hinter Rosen, also manchmal ist er auf 1, manchmal auf 2, manchmal auf 3. Auf jeden Fall einer der 3 Top-Quarterbacks im kommenden Draft. Also ich würde nur nicht mal sagen, dass wenn die Patriots das machen, ich würde es nicht machen. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass Belichick das macht. Aber würden sie es machen, wäre es nur nicht mal ein Zeichen dafür, dass es irgendwie, wie du sagst, die Kacke am Dampfen ist und alle haben irgendwie die Hosen voll. Es wäre zwar ein relativ krasser Move, aber es wäre ein relativ vorausschauender Move auch, weil selbst wenn Brady sagt, ja, ich mache das, was ich euch allen versprochen habe und spiele noch 2-3 Jahre, selbst dann macht es Sinn, jetzt einen Quarterback, wenn man sich in den verliebt, wenn man denkt, der ist verdammt gut, zu holen, ihn 2 Jahre hinter Brady zu setzen und dann zu sagen, okay, und dann gucken wir mal, wie er drauf ist.
Genau.
Also der Plan, den verfolgen die Patriots ja eigentlich immer. Jimmy Garoppolo wäre ja eigentlich ja jetzt dran gewesen, hätte man vor 5 Jahren gesagt, Brady spielt immer noch, das hätte ja eh keiner geglaubt. Von daher, das wäre für mich nicht mal ein Anzeichen dafür, dass wirklich alles im Argen liegt bei den Patriots.
Ja, ich habe das vielleicht nicht ganz klar gesagt. Also ich meine, wenn die Patriots wirklich die Farm verkaufen, um ganz weit nach oben zu kommen, vielleicht innerhalb in die Top 5 reinzukommen.
Ja.
Ich meine, wenn sie jetzt Pick 23, Pick 31 zusammenpacken, um dafür an Position 11 oder sowas zu kommen, dann würde ich auch noch nicht das unbedingt so klassifizieren. Dann würde ich schon sagen, so okay, das ist schon ein krasser Move. Aber es kann auch einfach immer damit zu tun sein, wie du gerade schon sagtest, wenn man sich in einen Spieler verliebt und wenn man das Gefühl hat, dieser Spieler ist ja, passt unglaublich gut zu uns, weil ja, ich sehe es noch nicht so richtig, aber es ist klar, es ist natürlich möglich.
Ja, aber du müsstest jetzt in dem Moment, um wirklich an die Top 3 Leute zu kommen, gehen wir mal davon aus, Cleveland nimmt Darnold, gehen wir davon aus, dass die Giants ihnen keinen Quarterback nehmen und dann kommen eben die Colts und die werden auch keinen Quarterback, nee, die sind ja rausgetradet.
Nee, die sind die Jets kämen dann.
Mhm. Genau. Also du müsstest wirklich schon ganz, ganz nach oben in die Top 5, in die Top 6 reintraden, damit du dir sicher sein kannst, weil die Broncos, die sind ja auch noch da unterwegs, vielleicht traden die selbst ja auch nochmal. Das heißt, du müsstest wirklich schon extrem viel Draftkapital nehmen, um an einen dieser drei, Darnold, oder den streiche ich mal raus, sagen wir mal Rosen oder Allen, dran zu kommen. Und das zu machen, das ist zu viel Kapital. Und so wie ich es zumindest jetzt mehrfach gelesen habe, ist eben einfach auch die Möglichkeit, einen sehr, sehr guten Quarterback, der entwicklungsfähig ist, auch in der zweiten Runde zu holen.
Klar.
Und selbst ein Lamar Jackson wird mittlerweile in die zweite Runde prognostiziert. Ob das dann der Fall ist, keine Ahnung. Aber dass die Patriots jetzt, so wie du es sagst, den Hof verkaufen, das glaube ich nicht.
Nee, das glaube ich halt eben auch nicht. Wenn es halt passiert, dann würde ich mir wirklich Sorgen machen um Tom Bradys wirklich kurzfristige Zukunft, beziehungsweise seinen Willen. Schlussendlich, ja, es ist auch noch durchaus möglich, dass Bill Belichick Tom Brady wegtradet, ne? Dass er dann vielleicht Tom Brady zu
Cleveland?
Ja, keine Ahnung. Ja, Cleveland schickt. Wobei Cleveland wird wahrscheinlich nicht so ein großes Interesse an ihm haben, weil das Team drumherum noch nicht gut genug ist, um dann das Talent von Tom Brady wirklich komplett nutzen zu können. Aber ja, so andere Teams wie Jacksonville vielleicht oder so, ne? Die, wenn du dir vorstellst, wenn Tom Brady zu Jacksonville gehen würde und ja, die würde ja instant das Team nochmal deutlich verbessern, ne? Also insofern, also auch wirklich Super Bowl Contender dann werden, ne?
Ja.
Ich gehe schon davon aus, dass die Patriots mit einem der ersten vier Picks einen Quarterback draften werden. Das ist
ja gut, aber sie haben zwei First und zwei Second Rounder, oder? Oder
genau. Genau, ja. Nee, zwei Second Rounder. Die haben
für Jimmy.
Pick 9, glaube ich, in der zweiten Runde, genau, von San Francisco. Und ja, den Standard-Pick 31 in der zweiten Runde, das ist dann Pick 63, genau. Ja, also damit werden sie sicherlich einen Quarterback draften, davon kann man, glaube ich, ausgehen. Das haben sie auch immer gemacht, ne? Also Jimmy Garoppolo wurde am Ende der zweiten Runde gedraftet, Ryan Mallett, das war so 2010 oder 2011, wurde am Anfang der dritten Runde, glaube ich, gedraftet.
Ja, auch
das haben sie halt gemacht. Ja, ja. Also der hat halt nicht das Potenzial gehabt, dass sie halt alle in ihn reinprojiziert haben, ne?
Nee,
aber
definitiv nicht.
Das hat Bill Belichick halt immer schon gemacht. Und auch damals mit dem Pick von Garoppolo hat er ja auch in der Pressekonferenz danach gesagt, ja, wir wissen alle um die Vertrags- und Alterssituation unseres Quarterbacks Bescheid. Ne? Das hat er halt so ganz deutlich gesagt. Dementsprechend wäre es halt fahrlässig, wenn er sich jetzt nicht darum kümmern würde, dass dieses Jahr, ja, spätestens nächstes Jahr halt der Kandidat der Zukunft gefunden wird. Also man kann halt sicherlich auch noch sagen, okay, ein Jahr hinter Heuer, beziehungsweise mit Heuer als Backup ist, kann man überstehen so, wenn jetzt halt irgendwie das Draftboard irgendwie ganz blöd ausfällt. Aber spätestens im nächsten Jahr muss halt ein Ersatz rankommen. Und dann ist halt auch die Frage, welche Noten geben sie den Quarterbacks, ne?
Ja, auf jeden Fall. Für mich ist halt Bill Belichick halt, was diese Sachen angeht, ist sehr realistisch, beziehungsweise auch von einem alten Schlag. Also da merkt man immer so, das ist so ähnlich wie die Giants auch denken. Und er hat ja auch Verbindungen zu den Giants, Bill Belichick. Und auch die Giants werden ja keinen Quarterback nehmen an Position 2, an der sie sitzen, sondern
ich will hoffen, dass sie einen nehmen.
Die Möglichkeit, da wirklich den besten möglichen Spieler zu holen, die ist einfach viel größer, weil ein Quarterback ist halt einfach aufgrund seiner Position halt immer, hat er immer einen anderen Wert und deswegen werden die halt häufiger viel höher gezogen. Aber an dieser Position zu sein und mit, wie die Patriots in den ersten beiden Runden, ich kann mir gut vorstellen, dass sie einen der First-Round-Picks irgendwie wegtraden, um noch mehr Draft-Kapital zu holen, aber diese gute Position zu nutzen, um wirklich einen Spieler zu holen, der dem Team instant weiterhilft und halt auch ein Spieler ist, mit dem du jahrelang von heute auf morgen planen kannst und der einfach so großes Potenzial hat, dass das darfst du dir nicht entgehen lassen in dem Moment. Und ich glaube, so denkt Bill Belichick auch.
Ja, ich glaube schon.
Dass gerne nach dem Draft nochmal drüber
reden. Ja, wir werden es nach dem Draft sehen. Also es ist nicht so einfach. Wir wissen halt nicht, wie Bill Belichick zu dem Thema tickt. Ne? Das ist ja immer das Traurige, dass man darüber viel...
Hast du nicht seine...
Können wir ihn kurz machen? Schön wär's. Schön wär's.
Jeden Tag genervt. Hi.
Hey Bill, what's up? Petsport calling. From Germany. Nice weather. How's going? Nein, okay. Ja, wir werden sehen. Also es ist, ich gehe davon eigentlich aus, dass die Patriots in den ersten, mit den ersten vier Picks einen Quarterback draften. Gehe, aber finde es eher unwahrscheinlich, dass sie signifikant nach oben rutschen, um einen Quarterback zu draften. Also ich könnte mir schon vorstellen, so ein bisschen in dem Jahr, wo Chandler Jones und Dont'a Hightower gedraftet wurden, da sind ja die Patriots auch, hatten auch zwei First-Round-Picks gehabt und sind mit beiden First-Round-Picks, glaube ich, so 3-4 Spots oder so nach oben oder 2 Spots nach oben gerutscht, um halt Chandler Jones und Dont'a Hightower zu draften. Mhm. Das sind so diese Trade-Szenarien, die ich für wahrscheinlich halte, die ich mir auch bei einem Quarterback vorstellen könnte. Aber so einen richtig krassen Deal sehe ich weniger jetzt dieses Jahr bei den Patriots und würde ich mir, glaube ich, auch nicht wünschen. Also Bill Belichick wird ja wissen, ob er die Geschichte mit Tom Brady regeln kann oder beziehungsweise ob da überhaupt einer ist. Und dementsprechend wird er handeln.
Ja, da kam eine Frage bei Twitter von einem @chris_narad, ob konnte ich die Frage beantworten oder hast du immer noch Doomsday-Szenarien im Kopf? Oder konnte ich dich jetzt beruhigen? Das ist alles gar
du
nicht
konntest
so
mich beruhigen.
Ist. Sehr gut.
Du konntest mich schon beruhigen. Ich bin ja auch selber über den Tag wieder etwas runtergekommen.
Okay, sollen wir dann, ich weiß nicht, ein paar Fragen mal angucken?
Ja, gerne. Haben?
Ich weiß gar nicht. Es gab mehrere Fragen jetzt auch zu dem Kader generell. Beispielsweise hat Hapil, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, 12 bei Twitter uns gefragt.
Ich weiß es auch nicht genau.
Hapil 12 bei Twitter gefragt, wie wir den derzeitigen Roster sehen. Schwach, ausbaufähig oder gar nicht mal so schlecht?
Ja, gemessen an was, ne? Also wenn wir jetzt mal sagen, gemessen an anderen Patriots Rostern, würde ich sagen, ist er so im Mittelfeld. Ne?
Also ausbaufähig, würdest du sagen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, es ist halt so, ne, es gibt die Standard-Receiver mit Edelman und Hogan hat sich mittlerweile auch relativ unter Beweis gestellt. Der Backup für Edelman ist jetzt mit Amendola ist weg. Das kann halt tragisch werden, kann aber auch völlig egal sein. Running Back, vielleicht kennst du ja meine Meinung zu, das ist, wer da ist, der läuft mit dem Ball so ungefähr. Das ist bei den Patriots ja nie so wichtig. Und du hast aber halt diese riesigen Probleme in der Offensive Line, die ich auch schwer fixbar sehe in diesem Jahr noch. Also selbst wenn du jetzt irgendwie einen Left Tackle in der ersten Runde draftest, wird es für ihn ganz schön schwierig sein, jetzt direkt in das Feuer geschmissen zu werden und direkt in Woche 1 als Left Tackle zu starten. Und dann haben wir Probleme mit den Linebackern. Dont'a Hightower, ich mag ihn unheimlich gerne, aber ich glaube, er hat nur eine Saison komplett durchgespielt und zwar die zweite, in der er gespielt hatte. Ansonsten hat er immer so mindestens 2 bis 4, 6 Spiele gefehlt oder so. Und das ist ein bisschen schwierig und dahinter wird es ein bisschen schwieriger, ne? Also das Linebacker-Geschichte.
Also
ich muss auch.
Ich sehe den Kader eigentlich weder schwach noch ausbaufähig noch nicht so schlecht, sondern ich sehe ihn wirklich stark. Also in meinen Augen ist er stärker auch als in den letzten Jahren. Wenn ich mir die Positionengruppen angucke, die du gerade angesprochen hast, definitiv. Also, wir haben Gronk immer noch und wie gesagt, in meinen Augen wird Gronk auch bleiben, solange Brady da ist. Edelman kommt zurück. Edelman ist eine sichere Bank für eine für so eine Jarvis Landry-Saison. Dann haben wir Hogan, der, ich gehe jetzt natürlich immer von dem Fall aus, dass die Leute heile bleiben, also heile, nicht verletzen, aber davon musst du ja ausgehen, wenn du einen Roster hast. Du hast Hogan, der sehr, sehr gut ist, dann Philip Dorsett, der dann ins zweite Jahr kommt und auf jeden Fall was bringen kann. Dann haben wir Matthews, den neuen Gesignten, der auf jeden Fall zumindest teilweise auch Amendola ersetzen kann. Also ja. Dann kommt Malcolm Mitchell endlich wieder zurück, der auf jeden Fall in seiner Rookie-Saison wirklich sehr, sehr gut gespielt hat für einen Rookie-Receiver, der jetzt nicht Top of the Notch war.
Das ist auch nicht unrecht.
Und,
aber chronische Kniebeschwerden, ne? Das ist
ja,
halt
aber
bei ihm das
doch
Problem.
Gerade gesagt, wenn sie alle heile bleiben.
Ja.
Ich meine,
ja,
wenn wir uns jetzt Gedanken
jetzt
machen, ob
2016 vergleicht, ne? Aber
ja, aber wenn wir uns jetzt Gedanken machen, wer sich alle schon mal verletzt hat in der Karriere, dann kannst du halt direkt einpacken. So. Ja. Und auf der anderen Seite und im
John Brady im ersten Kreuzbandriss.
Dann hast du ja klar, du hast die beiden Lines, die sind noch ein Problem, aber dafür haben sie ja sehr viel Draftkapital, sowohl für die Left Tackle Position, da gibt's einige Prospects für die Patriots. In der Defensive Line ebenfalls, aber auch da kommen wieder Leute zurück. Dann kommt hoffentlich noch
Dietrich Weiss. Ah, nee, der war dabei, aber wie heißt er?
Rivers.
Rivers, genau.
Dann
und Antonio Garcia, ne? Der könnte auch als Tackle möglicherweise, ja, aber eben. Ja.
Dann Dante Hightower, gehe ich jetzt mal von aus. Zusammen mit Calvin Neu plus noch einen weiteren Linebacker, den man vielleicht auch im Draft holen kann. Das Backfield hat sich nicht sonderlich verschlechtert, auch wenn Malcolm Butler weg ist, aber Stephon Gilmore hat super gespielt, kommt in seine zweite Saison. Das Safety Trio, wenn Daron Harmon sich jetzt nicht noch irgendwie eine Sperre einhandelt durch seinen Costa Rica Marihuana Access, plus Patrick Chung, einer der besten Strong Safeties in der Liga und dann McCordy mit seinem Bruder jetzt, der in der letzten Saison wieder sehr, sehr gut gespielt hat in einem sehr, sehr schwachen Cleveland-Team. Also, und die Rex Burkhead, James White, das mag ich, die Backs. Also, verglichen mit den Jahren davor ist der Roster nicht schlechter. Also, ich würde...
Das finde ich schon.
Ja, aber wo ist ein Punkt, wo du sagst, jetzt im Gegensatz zu 17, 16, 15 gibt es da Nachholbedarf?
Also ich finde, die O-Line ist schlechter geworden und die war nie besonders überragend, sag ich mal, gemessen an der Zeit, an der sie blocken mussten. Das Receiver-Core hat sich meines Erachtens kaum verändert. Ja, also klar, im letzten Jahr hast du Cooks gehabt, aber das war jetzt auch nur für ein Jahr. Tight End Position ist mehr oder weniger auch identisch geblieben, bloß dass die Spieler halt älter geworden sind, ne? Mit Gronk, der ist jetzt nochmal 2 Jahre älter, als das beim letzten Super Bowl Sieg war.
Aber er ist ja nicht schlechter geworden in seiner Production.
Ja, das stimmt. Aber das ist dann halt wieder Richtung Verletzung schauend. Okay, wir haben jetzt gesagt, wir lassen sie raus. Ja,
außerdem war die letzte Saison fast komplett fit. Das,
ja, aber das ist, da kann man ja nicht drauf zählen. Okay. Das ist dann der Zyniker in mir vielleicht. Nee, also das heißt, okay, Offense kann man durchaus sagen, finde ich, ist meines Erachtens gleich geblieben. So. Und in der Defense, ja, ich finde McCourty, auf den hoffe ich relativ viel, also auf Cornerback McCourty, nicht auf Safety McCourty. Auf Safety McCourty eigentlich auch, aber ich glaube, dass McCourty als Cornerback relativ gut wird helfen können. Das heißt so, die Cornerback-Geschichte ist eigentlich schon so ein bisschen safe geworden, ne? Auch wenn man sich im letzten Jahr teilweise durchaus gesagt hat, so okay, ich dachte, wir hätten jetzt ein super geiles Cornerback-Tandem und was läuft da so? Vielleicht geht das auch, wenn Gilmore jetzt ein Jahr unter der Haube hat quasi bei den Patriots, dass er da ein bisschen besser zurechtkommt. Aber
was heißt besser zurechtkommt? Ja. Er war in der zweiten Saisonhälfte war er sehr, sehr stark. Gilmore.
Ja, ja, aber er ist halt langsam gestartet, ne?
Ja, das gut, aber es ist halt auch ein neues Team. Also.
Ja, ja, das stimmt. Ja, das meine ich ja damit, ne? Das ist jetzt, dass er halt vielleicht dieses Jahr nicht langsam startet.
Und man muss es ja auch. Und, ja, sorry.
Ja, und dann gibt's halt, klar, und dann gibt's halt die Box, ne, die von Seven, die mir auch noch so ein bisschen Sorgen bereitet. Aber du hast recht, der Draft ist noch nicht angegangen worden. Dementsprechend ist es vielleicht auch ein bisschen zu früh zu urteilen, wie wir das Team bestellt sehen. Klar, da können natürlich auch an einigen Positionen nochmal hochrangige Picks reinkommen, die dann auch unheimlich viel helfen können. Ne?
Ja, und also, wie gesagt, es kommen 5, 6 Schlüsselspieler zurück, plus die ganzen Spieler, die in dem Draft noch verfügbar sind. Also
ja, aber ich finde es halt schwierig. Also ich würde halt sagen, so, wenn man die letzten beiden Jahre als Maßstab nimmt, ist es natürlich auch einfach unheimlich schwierig, quasi besser zu sein als das. Ne? Also ich würde sagen, die sind halt so, haben sich halt weder großartig verstärkt noch verschlechtert im Vergleich zum letzten Jahr und zum vorletzten Jahr. Und gut, im letzten Jahr haben wir im Vorfeld sind alle davon ausgegangen, dass die Patriots 16-0 durch die Regular Season gehen.
Ja, klar. Das war damals das Narrativ, was man dann mit den Patriots hatte, wo man sich quasi dann Woche für Woche drüber auslassen konnte. Jetzt ist es eben der Knatsch, der anscheinend herrscht. Eine weitere Frage von @pets_german, die sich auch mit weiteren Fragen noch deckt, die wir bekommen haben, was den Draft angeht. Da wird speziell gefragt, Receiver in Runde 1 oder ist es gar nicht nötig?
Meines Erachtens ist es nicht nötig. Zum einen tut Belichick das auch unheimlich gerne, einen Receiver in der ersten Runde draften. Ich weiß gar nicht, ob er das überhaupt mal bei den Patriots gemacht hat. Der höchste Receiver, an den ich mich so erinnern kann, ist Dobson und der war, glaube ich, in der zweiten Runde, ne? Und der ist auch katastrophal durchgeflogen, mehr oder weniger. Ist es sinnvoll, einen Receiver zu draften? Ich weiß nicht, irgendwie sehe ich die Notwendigkeit nicht. Also wir hatten im letzten Jahr, hatten wir mit Cooks eine super Downfield-Threat gehabt, also einen Receiver, der halt super tief gelaufen ist, aber das hat man auch im Spiel gemerkt, das ist ja nicht mehr so dieses klassische Patriots-Dink-and-Dunk und es ist auch, glaube ich, gar nicht unbedingt nötig, dass wir sowas haben.
Nee, vor allen Dingen auch, das hatte ich auch schon mal angesprochen, die Situation mit Brandon Cooks, die war halt auch zu forciert. Also es wurde zu häufig probiert, mit Brandon Cooks zu spielen, ihn ins Spiel mit reinzuholen, auch relativ früh im Spiel hat man das gesehen bei den Patriots, was sie eigentlich sonst relativ selten machen. Wirklich erster Spielzug des Spiels, direkt der tiefe Ball auf Brandon Cooks. Und ich glaube, wenn die Patriots das nicht mehr machen müssen, wenn sie nicht mehr diesen Need haben, okay, wir müssen jetzt irgendwie Cooks ins Spiel bringen, werden sie auch wieder besser sein. Und wie gesagt, ich habe es zu Stephen Cole gerade angesprochen, ich baue darauf, dass sowohl Malcolm Mitchell als auch Julian Edelman zurückkommen zur alter Stärke. Und das dann gepaart mit Matthews und vor allen Dingen Chris Hogan, von dem ich sehr, sehr viel halte. Ja, also plus Gronk, also
ja.
Keine Ahnung, da kannst du dich echt nicht, für das Geld, was sie für die Leute bezahlen, kannst du dich nicht beschweren.
Ja, das stimmt, das ist definitiv richtig. Aber das liegt auch meines Erachtens, das hat auch viel mit Tom Brady und mit der Offense von McDaniels zu tun, dass die Wide Receiver einfach auch nahezu optimal genutzt werden, ne? Dass man halt guckt, was können sie gut und okay, dann spielen wir halt so zu dem, was sie gut können und halt, die werden auch nach dem Motto eingekauft und da ist das so eine Sache. Ich habe jetzt, glaube ich, die Tage war Wide Receiver Calvin Ridley aus, wo kommt er her? Aus Alabama, genau, bei den Patriots in diesen Vordraft Besuchen quasi dort. Da wird dann immer so ein bisschen geschnackt und ich glaube auch so ein Workout wird dann immer abgehalten. Sicherlich möglich, aber ich tippe jetzt nicht drauf. Also ich sehe auch den Bedarf an ganz anderen Positionen deutlich höher als bei Wide Receivern.
Ja, also ich denke, dass die Patriots auf jeden Fall einen Wide Receiver noch draften werden, allein um die Tiefe im Kader zu haben. Davon gehe ich stark aus. Das haben sie eigentlich auch in den letzten Jahren häufig gemacht, einen Receiver zu draften, aber ich glaube auch eher daran, dass das so ein Dritt-, Viertrunden-Pick wird, schätze ich mal. Wie gesagt, vielleicht mit dann mehreren Picks in den dritten, vierten Runden, wenn sie da noch irgendwie raustraden. Von daher, ja, aber erste Runde, es sind auch nicht so viele Receiver momentan im Draft, die man in der ersten Runde holen müsste, die sich jetzt wirklich so stark absetzen von den anderen. Von daher würde es ja für mich auch sehr, sehr überraschend kommen. Aber was du gerade eben noch angesprochen hast, wollte ich nur kurz darauf hinaus, die O-Line siehst du schlechter als in den Jahren zuvor.
Ja, definitiv.
Ich muss sagen, finde ich überhaupt nicht. David Andrews ist ein verdammt guter Center, ein junger Center. Und Shaq Mason ist einer, und jetzt, das hat nicht nur jetzt Pro Football Focus gesagt, einer der besten Guards überhaupt in der Liga. Unglaublich athletisch, sehr, sehr stark, sowohl im Passing Game als auch im Running Game. Und Tooney ist auch kein schlechter Guard. Auch der ist relativ hoch geratet. Ob man jetzt diesen Ratings und Data oder Data, wie es Mr. Gruden gerne sagt, glaubt oder nicht. Aber diese Interior Line, die ist sehr, sehr stark. Ja, die Tackle-Position ist natürlich signifikant für eine O-Line, aber da gibt es Nachholbedarf. Aber die Guards und Center finde ich sehr, sehr gut besetzt. Also deutlich besser als noch vor 3 Jahren oder 2, 3 Jahren.
Ja, beziehungsweise vor 2 Jahren wurde sie ja mehr oder weniger zusammengebracht.
Ja, okay, da wurden sie gedraftet.
Vor 3 Jahren, ne? Ja. Und Andrews ist jetzt, glaube ich, auch 3 Jahre ungefähr dabei jetzt auch, ne? Ja. Also der ist ja nicht im selben Jahr wie Shaq Mason gedraftet worden, beziehungsweise nicht gedraftet worden, sondern gesigned worden als Rookie Free Agent. Ja, das stimmt. Die Middle ist solide. Aber ja, ich muss halt sagen, der Left Tackle ist halt nach wie vor die Frage, ne? Und Left Tackle kann dir echt das Spiel massiv versauen. Und ich sehe da im Moment einfach noch keinen adäquaten Fix. Und Klar, du kannst es dann so fixen, dass du dann immer den Running Back nochmal rüberschickst, dass er nochmal ein bisschen geschippt wird oder dass halt Tight Ends
Dwayne
Allen quasi
hat ja
bevor sie ihre
gemacht im letzten Jahr.
Ja, aber das ja, ich meine, du siehst es ja, wenn Allen im letzten Jahr schon nichts anderes gemacht hat und jetzt nochmal die Qualität schlechter wird, so ist das halt auch nicht unbedingt ein gutes Zeichen. Ne?
Ja, definitiv.
Also es ist halt alles noch nicht Weltuntergangsstimmung. Also ich auch wenn wir jetzt noch keine Predictions machen, gehe ich stark davon aus, dass die Patriots wieder eine Bye-Week haben werden. Im Moment sehe ich da, sind die da meines Erachtens immer noch der klare Favorit drauf. Wenn du ein Team picken müsstest
haben
aus der AFC, würdest du,
glaube
ich, die Patriots nehmen. Aber in den Playoffs eine Bye-Week. das ist schon nicht ja. Aber ja, wir meckern halt, ne? Das ist halt so die Sache.
Ja, das
also,
ist
eine
Aufgabe.
Genau. Können auch nicht immer alles sunshine.com-mäßig hier.
Nee, auf keinen Fall. So geht's ja nicht. Ja, sollen wir noch ein paar weitere Fragen bearbeiten?
Mach ruhig, ja.
Wir hatten, ja, zum Roster hatten wir noch mehrere Fragen, aber ich glaube, die haben wir jetzt auch soweit abgedeckt. Eine spannende Sache kam noch von @bs_Berlin. Ein Berliner Follower, sehr schön. Der hat nämlich geschrieben, inwieweit sich das Playbook entwickeln wird nächste Saison, wenn neue Leute vor allen Dingen dazukommen. Das komplexe System, da hat er auf jeden Fall recht. Wie schnell bekommen sie es drauf? Vielleicht ist es erstmal der erste Teil der Frage. Es gibt jetzt gar nicht mal so ultra viele Leute, die neu sind, die signifikante Positionen besetzen, wo es wirklich ganz, ganz wichtig wäre. Bestimmt, wir haben Kenny Britt ja noch vergessen. Der hat ja auch noch mal als Wide Receiver, fällt mir gerade ein.
Ah, ja, stimmt. Ja, aber das ist halt so eine Wildcard, ne?
Ja, klar.
Das ist, in 9 Fällen ist er so wie Lloyd und in einem Fall ist er halt wie Moss. So ungefähr.
Wie Randy Moss?
Ja, also jetzt von.
Nein,
dem,
definitiv nicht.
Nicht von der Produktion selber, aber.
Ja.
Dass er halt helfen kann. Also das ist halt so ein erfolgreicher Neuzugang. Ja. So meinte ich das.
Du bist,
oder Ocho Cinco und Randy Moss.
Ja, so. Ocho Cinco ist natürlich ein perfektes Beispiel, was diese Frage jetzt angeht, weil Ocho Cinco hat es ja eine komplette Saison nicht geschafft, dieses komplexe System, gerade das in der Offense auf die Kette zu kriegen. Wie gesagt, Philipp Dorsett hat man gesehen, das ist so ein Klassiker eigentlich, der letzte Saison relativ kurzfristig zum Team kam, nicht sehr, sehr viel Vorbereitungszeit hatte und dann wirklich zu Beginn relativ wenig gespielt hat. Und es wurde dann ein bisschen mehr immer, je länger das Jahr ging. Aber man hat gesehen, dass Philipp Dorsett wirklich sehr, sehr kurz beziehungsweise sehr, sehr langsam rangeführt wurde und auch immer im Grunde genommen ähnliche Laufrouten hatte im Passspiel der Patriots. Und ich kann mir das vorstellen, dass es beispielsweise bei einem Matthews, den sie jetzt geholt haben, Wide Receiver, eine ähnliche Sache wird, wobei er mehr aus der Slot kommt und es da noch deutlich schwieriger ist, das Playbook der Patriots aufzunehmen, weil gerade diese Slot-Position, dieses Vertrauen, was beispielsweise ein Edelman und ein Brady haben oder auch ein Amendola, das erfordert extrem viel Training, weil eben viele dieser klassischen Option-Routes da sind, in denen der Receiver entscheiden muss, laufe ich jetzt noch weiter, bleibe ich jetzt quasi in dieser Zone sitzen und warte auf den Ball, drehe ich mich jetzt schon um, wieder zum Quarterback. Der Quarterback muss das antizipieren können und das erfordert sehr viel Zeit, glaube ich. Aber es sind jetzt nicht die Number-One-Receiver, die neu dazukommen, zumindest in der Offense nicht, um das nicht schnell aufnehmen zu können.
Nee, das sehe ich auch ähnlich. Also es gibt halt nicht so den größten Turnaround in der Offense. Das ist gut. Gleichzeitig redet Bill Belichick selber auch immer vom Year-Two-Jump.
Ja.
Ist das so? Ja, ich glaube, ne? Also den Sprung, den gerade neue Spieler machen, der größte Sprung, den Spieler in ihrer Entwicklung machen, ist der Sprung zwischen Jahr 1 und Jahr 2. Wenn man dann eine komplette Offseason hat, man hat zum einen schon mal Erfahrung gesammelt, das heißt, es ist nicht mehr alles brandneu. Zum anderen hat man eine komplette Offseason-Zeit, sich vorzubereiten und, ne, und das, was man gelernt hat, zu verarbeiten. Man kann das gesamte Trainingsprogramm mit durchgehen. Und deswegen ist da dieser Sprung, dieser Schub, ist da in diesem Jahr immer am höchsten, laut Bill Belichick. Deswegen ist halt die Frage, klar, wie können sich Rookies immer einfinden? Für die alten Spieler habe ich jetzt nicht so Sorgen.
Nee, das nicht. Von daher auch wird da nichts anders an dem System geschraubt. Also die Patriots schrauben
Er hat ja auch gefragt, ob man simpler spielen wird. Nee, das vielleicht vereinzelt, ne? Wenn man halt sagt, okay, Edelman geht down und jetzt Matthews, war es richtig? Ja. Müsste jetzt für den Rest des Jahres für ihn einspringen, dann wird man natürlich nicht sagen, okay, das sind die Spielzüge, die musst du jetzt 1-1 spielen, wenn man weiß, dass es nicht kann. Also, ne, das ist ja auch das, was die Patriots gut machen, dass sie halt ne, das Playbook auf die Spieler zuschneiden. Aber im Großen und Ganzen wird sich das Playbook nicht so krass verändern, abgesehen davon halt vielleicht, dass halt Cooks nicht mehr da ist und dementsprechend wir nicht mehr so tiefe Bälle haben. Und wir wahrscheinlich dann wieder so ein bisschen zu dem Dink and Dunk zurückkommen.
Ja, genau. Und die Spieler, die eben nicht so drin sind, werden, wie gesagt, natürlich nicht so viele Snaps dann sehen zu Beginn, sondern erstmal wirklich bei Spielzügen eingesetzt werden, wenn sie jetzt beispielsweise gut drin haben, sagen wir mal 15 bis 20 Spielzüge, dann kommen sie für die eben rein. Auf der Defense-Seite ist es ähnlich. Also da werden auch die Spieler, die jetzt McCourty als Corner, das geht noch einigermaßen. Wir haben zwar letzte Saison bei Gilmore ein paar Probleme gesehen, speziell was die Zonenverteidigung angeht. Da war er doch sehr verloren am Anfang immer so ein bisschen. Das ist natürlich so ein Problem. Da muss man natürlich gucken, dass man das entweder einfach in Kauf nimmt, so wie man es letztes Mal gesagt hat mit Gilmore und einfach gesagt hat, okay, es dauert jetzt einfach, irgendwann wird das aufnehmen, aber wir können das System jetzt nicht so groß ändern. Sonst machen wir uns ein bisschen durchschaubar. Oder man hat einfach Glück und McCourty, also Jason McCourty, ist schnell da und kann es vielleicht schneller auffassen als Gilmore. Aber ich glaube nicht, dass da irgendwas simplifiziert werden würde.
Nee, das glaube ich auch nicht, ja.
Die letzte Frage war noch, wer wird Defensive Coordinator und was verändert das? Ja, Christian, ich übergebe das mal an dich, weil es gibt keinen.
Genau, dieses Jahr wird es keinen geben. Davon können wir, glaube ich, alle ausgehen. Ich weiß nicht, ob das auch schon offiziell gesagt wurde. Das ist ganz typisch für Bill Belichick. Das war auch so, bevor Matt Patricia Defensive Coordinator wurde. War ja irgendwie ein oder zwei Jahre lang sogar der Posten vakant. Und er hat halt nur mehr oder weniger als linke Hand von Bill Belichick dann die Defense geleitet. Und ich glaube, dass es dann ziemlich sicher ist, dass es Brian Flores wird, der derzeitige Linebackers-Coach. Der ist jetzt irgendwie auch schon seit über 10 Jahren in der Organisation, hat sich immer, ist quasi in der Organisation hochgezogen worden, so ganz typisch, wie Bill Belichick das gerne macht. Dementsprechend wird Brian Flores wohl die Plays callen vielleicht. Ich weiß nicht, ob Bill Belichick das vielleicht auch machen wird, aber ich glaube schon, dass er es auch machen wird und dann vielleicht im nächsten Jahr dann offiziell den Titel auch tragen.
Ja, ich glaube schon, dass den Gameplan zu großen Teilen wird er natürlich immer schon vorbereitet von Brian Flores und den anderen. Bill Belichick organisiert das Ganze, beziehungsweise stimmt dann noch ab, hat natürlich das letzte Wort und wird dann quasi das Monitoren während des Spiels überlässt Brian Flores dann quasi die Signale zu geben und das sozusagen dann Dont'a Hightower ins in die Kopfhörer zu sprechen, aber wird wahrscheinlich, sobald er merkt, dass es jetzt wichtig wird oder dass man da was ändern muss, dann einspringen, so wie er das ja auch schon immer gemacht hat. Und im Grunde genommen macht Brian Flores dann genau das, was Bill Belichick möchte. Also da gibt's jetzt keinen Alleingang oder sowas. Also das ist alles schon in Bill Belichicks Hand, was die Defense angeht. Wir haben noch einen Receiver vergessen, Christian, fällt mir gerade ein. Cordarrelle Patterson.
Ach ja, gut, den sehe ich einfach überhaupt nicht als Receiver, ne? Also das ist für mich einfach ein Return-Man. Ja. Meinst du so, anstatt, da muss nicht Matthew Slater aus Feld kommen und keiner Cover gehen, sondern Cordarrelle Patterson.
Nein, aber ich kann mir gut vorstellen, dass er in 1, 2, 3, 4 Sachen auch eingesetzt wird. Nicht nur für den End-Around jetzt, sondern vielleicht auch mal für den einen oder anderen Pass. Also
ja, klar. Ich würde mich darüber freuen, weil irgendwie, ich habe immer ein bisschen zu ihm gehalten. Ich weiß gar nicht genau, warum. Irgendwie, das kann ich gar nicht so richtig nachvollziehen, warum ich so diese, ihn so mag. Aber ja, wenn man bedenkt, dass er halt relativ günstig war, also okay, kostet, glaube ich, knapp 3 Millionen gegen das Cap, aber im Trade selber hat er kaum was gekostet. Das ist schon eine super Sache. Also klar, das ist schon wiederum eine Verstärkung. Klar, im Special Team ist man, glaube ich, insgesamt stärker geworden. Auch wen hat man denn noch wieder zurückholen können? War Slaters Vertrag
auch in diesem Jahr? Geholt. Und Nate Ebner hat einen neuen Vertrag bekommen. Also das Special Team der Patriots ist, und da muss man jetzt auch, wenn wir hier im Pets-Pod sind, ganz neutral setze ich meine Brille auf und sage, das Special Team der Patriots ist das Beste in der Liga. Da legt man dann
das viel Beste. Wert
auf. Klar, ich mag, ich habe ein Problem mit Ryan Allen als Panther, aber der Rest ist wirklich verdammt stark. Und vor allen Dingen die Coverage Unit ist extrem. Wenn man jetzt noch Cordarrelle Patterson dazu holt, Matthew Slater, Nate Ebner, King, Jonathan Jones, also das ist verdammt. Und wenn Gostkowski.
Ja, da wird schon eine Menge Fokus drauf gelegt.
Ich habe dann noch eine Frage, Christian. Sollten die Patriots vielleicht noch einen Tight End draften? Das ist, finde ich, auch keine clevere Sache, weil, wie gesagt, Wayne Allen hat jetzt nicht unbedingt, also er hat verdammt gut gespielt im letzten Jahr, aber wurde eben fast nur als Blocking-Tight End eingesetzt.
Genau.
Gronk, das ist ja dein Lieblingsthema, wird sich aber auch verletzen wahrscheinlich. Das heißt, dann hat man nur noch den Hollister und dann wird's eng.
Ja, das stimmt. Ich sehe das nicht so als Muss an. Ich finde, Hollister hat mich zwischenzeitlich doch überzeugt. Ist Lengel, ist das nicht? Nee, das ist ein Linebacker.
Matt Lengel, der ist nicht
mehr.
Der Titan.
Halt. Ist er nicht im Krankenhaus? Oder wer war das, der den Autounfall hatte?
Ach, Harvey Lange.
Ach, Langi.
Das ist ein Linebacker.
Ja, der genau.
Kommt auch zurück.
Genau, stimmt, ja. Und der war ja auch promising, ne? Nee, dann war da, hatte ich dann die Probleme gehabt und das durcheinander gebracht mit Langle und Langi, weil die beide auch undrafted, glaube ich, waren, ne?
Weiß ich nicht. Also Matt Langle, der Tight End auf jeden Fall, bei Langi bin ich mir jetzt nicht ganz sicher.
Ich kann mal schauen. Also ich weiß nicht, also als Blocking Tight End hast du mit Allen eigentlich eine solide Sache. Der ist relativ teuer, der kostet 5 Millionen. Das ist dafür, dass er nur blockt, das ist schon ganz schön heavy. Aber gleichzeitig ist halt der Tight End Markt in diesem Jahr relativ schwierig. Also einen Ersatz für einen ähnlichen Preis hättest du halt nicht bekommen in dieser Free Agency. Einen jungen Tight End zu draften, ja, so Ende der zweiten Runde vielleicht. Klar, warum nicht? Also wäre ich jetzt nicht so abgeneigt.
Ich hätte ja eine Idee, wie man fast alle Themen, die wir heute besprochen haben, lösen könnte.
Okay.
Und zwar die Frage, beziehungsweise die ganze düstere Wolken würden verschwinden über Foxborough. Die Stimmung wäre von heute auf morgen viel, viel besser. Der Lockerroom, da wäre wieder Party ohne Ende. Das, was die Spieler sich wünschen. Die Patriots hätten ein unglaubliches Team. Keiner wird sich mehr Sorgen machen und sie wären schon wieder der Favorit für eine 16-0-Saison, wenn sie ihre beiden First-Round-Picks und meinetwegen noch den einen Second-Round-Pick an die Kansas City Chiefs schieben und dafür Travis Kelce holen. Dann haben sie Gronk und Baby Gronk und die zwei absoluten Stimmungskanonen in der Liga, die beiden besten Tight Ends auf der Position und sie wären unstoppable.
Ja, aber du weißt auch, was das letzte Mal passiert ist, als wir zwei Top-Tight-Ends hatten, ne? Da hat sich einer verletzt und das mal davor, als wir zwei Tight-Ends hatten, da hat einer gesetzlich Probleme bekommen.
Soweit ich weiß, hat Travis Kelce noch keine Probleme mit Angel Dust. Also
ja, aber ist ja auch so ein Headcase, ne? Ja.
Ich würde es begrüßen.
Meinst du, dann hat ich schaue mir gerade mal den Vertrag an. Hat in diesem Jahr eine Cap-Nummer von 10 Millionen knapp. Ist mehr oder weniger sogar tradebar. Obwohl, ja, wären 8 Millionen Dead Money für Kansas City.
Das ist unwahrscheinlich.
Tja. Ja gut, ich meine, wenn du zwei First-Round-Picks und was wolltest du noch dazu packen? Also da, klar, würde man den, glaube ich, schon für traden. Das ist schon relativ üppig, aber ja, es wäre ein interessantes Team dann, das würde ich gerne sehen. Ja,
definitiv.
Ja, das ist so ein Durchatmer. Wir haben die Stunde so langsam voll,
Gott
ne?
Gott sei Dank, nein, jetzt.
Ja, nee, Gott sei Dank nicht. Aber es ist auch so warm. Man muss dazu sagen, ich wohne unterm Dachgeschoss. Also bei mir sind es, glaube ich, gerade so 29 Grad oder so.
Ja. Über der Scheune, ohne Isolierung.
Nee, hast du denn sonst sowas, was du
loswerden möchtest? Danke, ich habe alles loswerden können, was ich loswerden wollte. Ich muss mich jetzt dem Radsport langsam mal widmen und Ja.
Ah, war da heute schon wieder ein
Rennen? Ja, heute war große Flash Wallon, großartiger Klassiker. Und ich muss es noch nachgucken.
Ja, wann ist denn der internationale Medizinsportler-Gipfel in Frankreich dieses Jahr?
Das weiß ich gar nicht. Fängt ja immer im Juli an, die Tour, oder?
Die Tour, la Tour de France.
Genau.
Ja, jetzt nehmen wir schon wieder die Luft. Ne? Wir haben echt das Problem, wenn wir dann zum Ende des Podcasts kommen, dass wir dann irgendwie so...
Ja, das kann ja jeder abschalten, wenn er nicht mehr zuhören will, ne? Ist ja jedem freigestellt.
Nein, man muss immer bis zum Ende hören. Ist ganz wichtig.
Weil am Ende verloren wir
immer kleine Bonusfragen. Es könnte eine Bonusfrage drin sein. Und wenn ihr die richtig beantwortet und alle zusammen sammelt und dann am Ende irgendwie...
Game Pass gewinnen.
Ja, ihr könnt euch vorstellen. Oh ja, das wäre ein schöner Preis.
Alles klar, Christian. Ich danke dir.
Ich danke dir auch. Danke fürs Zuhören. Ja.
Und wir werden hoffentlich... das ist immer ein bisschen schwierig, seht es uns nach, das wöchentlich quasi beide Podcasts immer zu produzieren. Ist ein bisschen schwierig, aber ich hoffe mal, wir werden nächsten Mittwoch wieder für euch da sein mit einer neuen Episode von PetSpot.
Spätestens
nach dem Draft. Vielleicht davor auch schon. Wir halten euch auf dem Laufenden. Danke an alle, die gefragt haben, für die Fragen, die wir vielleicht nicht mehr mit reinnehmen konnten. Sorry, das werden wir nachholen. Schöne Woche dir, Christian. Schöne Woche alle da draußen. Macht's gut. Ciao.